Meditation und Mantra singen, einen Workshop für Gesang und Clowns für die Kinder. Das Festival für Frieden, Freiheit und Freude hat ein buntes Programm. Es geht derzeit in Trier über die Bühne. Der Ort ist das Kulturspektrum und es gibt sogar öffentliche Fördergelder. Klingt eigentlich nach einer runden Sache. Doch es knirscht im Gebälk, denn das Festival hat auch zwei politische Künstler eingeladen, den Kabarettisten Uli Masut und den Musiker Jens Fischer-Rodrian. Beide haben sich in der Vergangenheit kritisch zu den Covid-Maßnahmen geäußert. Das führte nun zu einem Disput zwischen der Stadt und der Macherin des Festivals. Und mit der werden wir nun sprechen. Wir begrüßen die Schauspielerin und Regisseurin Joya Gosch. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Frau Gosch, Sie machen seit Jahren Theater, auch in Trier. Sie sind Vorsitzende des Landesverbands Professioneller Freier Theater. Hatten Sie in der Vergangenheit schon Probleme mit der Lokalpolitik?
Nein, bisher noch nie tatsächlich. Ja, ich habe jetzt mein eigenes Theater seit 2017 immer ganz gut miteinander konstruktiv auseinandergesetzt. Ich habe jedes Jahr Fördergelder natürlich beantragt und auch immer bekommen für meine Projekte. Und bisher hatten wir auch inhaltlich nie Redebedarf bis dieses Jahr.
Das hat sich mit dem Festival nun geändert. Sie wurden unter anderem ins Kulturamt gebeten, persönlich zum Kulturdezernenten. Was hat er Ihnen mitgeteilt?
Naja, zuerst hat er mich freundlich, aber sehr bestimmt gebeten, zwei Künstler, eben die von Ihnen bereits angesprochenen, Jens Fischer-Rodrian und Uli Masut, wieder auszuladen, weil aus verschiedenen Richtungen, so hat er sich ausgedrückt, Kritik kam. Man hat sich beschwert, dass in einem städtischen Kulturraum eben diese kritischen Künstler auftreten. Und dann hat man sich diese Künstler genau angeschaut. Jens Fischer-Rodrian war ja bei mir auch mal im Podcast im Frühjahr und dieses Interview auch sehr als skandalös empfunden, woraufhin man halt gedacht hat, wenn man mir gut zuredet, dann lade ich die aus. Als dann klar war, dass ich das nicht tue, wurde Markus Nöhl, das ist der Kulturdezernent hier, ein bisschen bestimmter und hat mir halt eindeutig zu verstehen gegeben, dass sich das doch sehr wertschätzende und langjährige Verhältnis zwischen meinem Theater und dem Kulturamt nachhaltig verschlechtern würde, wenn ich diese beiden Künstler eben trotzdem auftreten lasse. Wobei noch, muss ich dazu sagen, ganz kurz, der Vorschlag im Raum war, dass man Jens Fischer-Rodrian auslädt und Uli Masut dafür kommen darf als Kompromiss.
Das klingt ja wie eine unterschwellige Drohung. Wenn Sie das doch machen, dann verlieren Sie Fördergelder. Das würde aber im Widerspruch mit der Kunstfreiheit stehen und ja möglicherweise auch im Widerspruch mit dem Sinn der Sache Kunst, dass Kunst widersprechen muss.
Ja, das sehe ich genauso. Und ja, ich habe es tatsächlich als Drohung empfunden. Ich meine, in dem Moment, wo ich gesagt bekomme, ich kann sie ja nicht zwingen, aber dann ist das für mich Druck. Dann ist das für mich auch irgendwo ein eindeutiges Signal. Besonders, weil ich ja auf mehreren Ebenen was zu verlieren habe. Kunst funktioniert überhaupt nicht, und also Theater jedenfalls nicht. Und ich glaube, bei Musik oder anderen Genres, Sparten ist das genauso. Funktioniert nicht ohne öffentliche Förderung. Das heißt, möchte ich meine Künstler, die hierher kommen und mit mir Theaterstücke einstudieren, ordentlich bezahlen oder halbwegs ordentlich, brauche ich öffentliche Gelder, weil das nicht über die Eintrittseinnahmen komplett natürlich finanziert werden kann. Und in dem Moment, wo man mir sagt, da verschlechtert sich was, frage ich mich natürlich, wie sieht das im nächsten Jahr aus?
Wenn Fischer-Rodrian das entscheidende Problem ist und wenn das Interview, was Sie mit ihm geführt haben, skandalös gewesen sein soll, dann müsste der Kulturdezernent Ihnen ja genau gesagt haben, wo das Problem ist. Was hat er Ihnen gesagt?
Das konnte man mir eben nicht genau benennen. Ja, er sagte, da wären gewisse Stichwörter gefallen. Wir haben dann auch darüber gesprochen. Ich habe ihm auch erklärt, dass eines der Stichwörter, die ganz oben auf der Liste stand, das war der Ausdruck Genozid, dass das ein Versprecher war, was auch aus dem nachfolgenden Satz oder den nachfolgenden Sätzen sehr klar wird, weil er spricht an dieser Stelle im Podcast über diese erhöhte Suizidgefahr und Rate bei Jugendlichen, bei Kindern und Jugendlichen, die ja amtlich ist. Ich meine, das ist ja keine Verschwörungstheorie oder irgendwas. Das kann man ja nachmessen, das kann man überall auch in den regulären öffentlich-rechtlichen Medien ja auch erfahren. Und er nennt das halt durch die Suizidgefahr Verbrechen an den Kindern. Und das war so der Hauptkritikpunkt. Und ansonsten sagte man mir halt, er hätte verschiedene Sachen gesagt, wobei einer davon auch gar nicht bei mir im Podcast war. Ich hatte das Gefühl, man wollte ihn absichtlich falsch verstehen. Ja, wenn er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ein drittes totalitäres Regime reinrutschen mit Corona und diesen Maßnahmen und alles, was danach kommt, dann bedeutet das nicht, dass er sagt, wir sind in einem dritten totalitären Regime in Deutschland. Das ist für mich ein sehr wichtiger Unterschied, den aber die Stadt wohl so gar nicht sehen oder hören wollte. Ne? Also es war nicht klar. Er ist demokratiefeindlich und das reichte schon. Ne? Das war so der Duktus. Aber so genau, dass man gesagt hat, das und das und das finden wir irgendwie nicht gut. Es passt nicht zur Stadt, es passt nicht zum Demokratieverständnis der Stadt und das hat gereicht. Ja? Ich will so jemanden nicht in meinem Raum haben, sagte der Kulturdezernent zu mir wörtlich.
Und genau da wird es jetzt ein wenig kompliziert. Für die beiden Künstler dürfen die Fördergelder jetzt nicht verwendet werden, aber sie dürfen auf der Bühne der Stadt auftreten. Ist das jetzt der Kompromiss?
Genau. Man hat sich halt in dieser Presseerklärung, die dann später rauskam, distanziert von diesen beiden Veranstaltungen. Man hat gesagt, wir können die nicht verbieten. Wir nehmen sie hin im Sinne der Kunstfreiheit, aber sie werden nicht mit öffentlichen Geldern gefördert. Das ist der Kompromiss, ja.
Nun haben Sie ja schon darauf hingewiesen, dass eine kommunale oder staatliche Unterstützung für die Theaterszene von existenzieller Bedeutung ist. Jetzt sind Sie diesen Konflikt aber eingegangen. Warum gehen Sie dem nicht lieber aus dem Weg?
Mich macht sowas wütend. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich irgendeinem Konflikt aus dem Weg gegangen bin. Und wenn, dann habe ich ganz schnell die Biegung wieder gekriegt. Das war einfach in dem Moment für mich unmöglich. Ich kannte die beiden Künstler nicht persönlich. Aber allein das Recht herauszunehmen, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch und dann diesen Druck auszuüben, das hat mich furchtbar wütend gemacht, mich auch furchtbar enttäuscht, weil ich wirklich, Trier ist keine riesige Stadt. Es ist nominell, es ist Großstadt, aber eigentlich ist es ein riesiges Dorf. Und es gibt nicht viele freie, professionelle Theater hier. Die können Sie an einer Hand abzählen oder weniger. Und ich habe sehr viel getan in dieser Stadt. Ich habe sehr, sehr viel Kunst hierher gebracht und auch ungewöhnliche Schauspieler hergelockt. Und ich war auf eine ganz persönliche Weise enttäuscht von der Stadt und auch in meinem, ja, der rebellische Geist, ja, der im Alter vielleicht abnimmt, ne, der wurde dadurch auch angestachelt. Also wenn man mir so gegenübertritt mit dieser Hybris auch und mich versucht unter Druck zu setzen, dann bewirkt das bei mir in der Regel das Gegenteil.
Wenn Trier jetzt nicht so wahnsinnig groß ist und Sie jetzt Probleme mit dem Kulturdezernenten haben, dann wird der Raum ja etwas enger für Sie, insbesondere weil Sie auch bereits einen anderen Raum verlassen haben, freiwillig verlassen haben.
Ja, Sie sprechen vom Schmitz-Theater. Das war eigentlich der Anfang dieser ganzen Geschichte. Ich habe Macbeth inszeniert im Schmitz-Theater im September. Ich inszeniere dort seit 2019. Das ist ein kleines Theater, das der queeren Szene angeschlossen ist. Der Verein Schmitz ist der queere Verein in Trier. Die haben sehr viel Einfluss, die sind sehr präsent, die gibt es schon sehr lange hier. Die haben auch einen guten Draht ins Rathaus und die haben in Corona eine kleine, wunderschöne Bühne gebaut, eine Kleinkunstbühne. Und dort habe ich vorher schon aufgeführt in den Räumlichkeiten. Jetzt mit der Bühne und der verbesserten Lichttechnik war das natürlich ein super Raum für solche Dinge. Im Frühjahr habe ich Bertolt Brecht dort aufgeführt, jetzt Macbeth. Und während der Macbeth-Inszenierung habe ich halt eben für das Kulturfestival, obwohl es woanders stattfand, Plakate aufgehängt. Daraufhin ist man wohl an den Vorstand dieses Schmitz-Theaters herangetreten, hat gesagt, wie könnt ihr denn Plakate dort aushängen, wo ehemalige Mitglieder der Basis auftreten auf diesem Festival und die sind ja queerfeindlich, transgenderfeindlich etc. Geht ja gar nicht. Dann kam ich eine Einladung zum Vorstand dieses Schmitz-Theaters und man hat mir halt versucht zu erzählen, was das für böse Menschen sind, ob ich das denn weiß, die ich da eingeladen habe und hat mich halt gefragt, ob ich wüsste, dass die bei der Basis waren. Habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Einer war, einer ist noch, aber was heißt das überhaupt? Ja, die wären ja gegen das Gendern und so weiter und so fort und es würde ja gar nicht zu uns passen. Auch die sagten zu mir, künftig werden wir sehr gut schauen, wer hier bei uns aufführt. Und ich fand das Schmitz-Theater, wir hatten ein super Verhältnis, immer auch der Vorstand und ich. Wir haben uns da immer sehr wohl gefühlt, wenn wir da produziert haben und sehr willkommen. Das war für mich so ein Raum der absoluten Toleranz. Ich meine, dafür sollte ja auch die Queer-Szene stehen. Ja, ich habe mich da immer wirklich gut aufgehoben gefühlt. Und als ich da rausging und nach Hause gefahren bin, dachte ich mir, wow, das war jetzt das Intoleranteste, was ich je erlebt habe. Und das gerade von Menschen, die immer von Toleranz sprechen und von Offenheit anderen gegenüber. Aber das hört wohl dann auf, wenn mir nicht passt, was der andere sagt. Ich meine, man kann für die Homo-Ehe sein oder dagegen. Das darf man in Deutschland, ob wir das gut finden oder nicht. Und man darf es äußern. In dem Moment, wo ich mich dafür stark mache, muss ich zulassen, dass der andere vielleicht eine andere Meinung hat. Und ich fand mich so abgekanzelt, so intolerant bedrängt, dass ich einfach gesagt habe, gut, ich war seit ein paar Monaten auch eben Verbandsmitglied, habe gedacht, kannst ja auch die mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen. Du führst ja dort auch auf. Bin dann am nächsten Tag ausgetreten. Leider muss ich noch ein halbes Jahr die Beiträge zahlen. Das tut mir sehr weh, weil eigentlich will ich die nicht mehr unterstützen und habe beschlossen, da führe ich nie wieder auf.
Jetzt haben Sie also mit dieser Interessengruppe ein Problem. Jetzt sprechen Sie mit Kontrafunk und unsere Ausrichtung zum Thema Gendern ist glasklar. Besteht für Sie persönlich nicht die Gefahr, dass Sie sich jetzt in Trier in eine Ecke begeben, aus der Sie nicht mehr rauskommen, wo man gar nicht mehr mit Ihnen spricht?
Ja, grundsätzlich kann das natürlich sein. Ich meine, ich glaube zwar, dass man aus keiner Ecke nie wieder rauskommt. Für mich existieren Ecken nicht. Ich spreche dann die Wand durch. Aber ja, natürlich haben Sie recht. Ich meine, in dem Moment, wo in der gleichen Presseerklärung, in dem man sich von meinem Festival oder diesen Künstlern, die ich auftreten lasse, distanziert und mir vorwirft, ich würde sie gegen den Willen der Stadt auftreten lassen und so weiter. Und gleichzeitig eine, ja, was war es denn? Es war eine Podiumsdiskussion zum Thema die neue Rechte in der Kultur ankündigt. Rückt man mich und mein Theater natürlich in eine bestimmte Richtung. Das ist ja ganz klar. Ob man das bewusst oder unbewusst macht, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber diese Verbindung ziehen natürlich die Menschen. Ich war auch nie queer, aber trotzdem hatte ich kein Problem damit, im Schmitztheater aufzuführen. Ja, ich beurteile Menschen nicht nach ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe oder nach sonst was. Mir sind alle Extreme irgendwie zuwider. Wenn ich einen Menschen mag oder wenn ich einen Verein mag oder wenn ich eine Institution mag und mein Bauchgefühl sagt mir, das sind gute Menschen, das sind aufrechte Menschen, das sind authentische Menschen, das sind tolerante Menschen, demokratische Menschen, dann ist mir eigentlich völlig Schnuppe, was für sonstige Gebrechen sie haben oder was für sonstige Interessen.
Jens Fischer-Rodian ist ja bereits aufgetreten und Sie hatten auch die Hoffnung, dass da seine Kritiker kommen, vielleicht ja sogar der Kulturdezernent. Wie ist denn das dann abgelaufen?
Wir hatten angekündigt im Vorfeld, dass es nach dem Konzert eine öffentliche Podiumsdiskussion geben wird mit Jens und mir und er hat persönlich über die Vorzimmerdame des Kulturdezernenten ihn eingeladen, schriftlich. Und ich habe halt auch über meine Kanäle gestreut, dass jeder, der ein Problem mit diesem Künstler hatte und anstatt mit mir zu sprechen, weil an mich selber ist außer dem Schmitz-Vorstand ja keiner herangetreten, sondern man hat gleich bei der Stadt angerufen, dass diese Menschen willkommen sind, dass die bitte runterkommen sollen ins Kulturspektrum und sich kritisch mit ihm auseinandersetzen. Das wäre toll gewesen. Das hätte ich begrüßt. Ich hätte mich gefreut, diese Menschen endlich mal zu sehen und sie zu fragen, wieso kommst du denn nicht zu mir, wenn du denkst, du hast ein Problem mit einem Künstler, den ich in meinem Festival eingeladen habe. Leider kam niemand.
Die Stadt Trier fördert ein Kunstfestival und stellt einen Raum zur Verfügung. Als aber bekannt wurde, dass Jens Fischer-Rodian und Uli Masud auftreten werden, beginnt der Ärger. So passiert beim Festival für Frieden, Freiheit und Freude. Das geht noch bis zum 13. Dezember und wir sprachen mit der Festivalleiterin Joya Ghosh. Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön für die Einladung.